Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wie ein Musiker komponiert Fiston Mwanza Mujila seine Texte, auch seinen neuen Roman Tanz der Teufel, der in Zaire und Angola spielt und von Rohstoffraubbau und Kolonialisierung erzählt. Ein Buch, das schon vor Erscheinen der deutschen Übersetzung mit dem Prix Les Afriques ausgezeichnet worden ist. Fiston Mwanza Mujila ist 1981 in der Demokratischen Republik Kongo zur Welt gekommen. Seit 2009 lebt er in Graz und dort unterrichtet er afrikanische Literatur an der Universität. Und ich freue mich jetzt mit ihm über Tanz der Teufel zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Mujila.
Vielen, vielen Dank.
Normalerweise stelle ich so am Anfang eines Interviews immer ein bisschen den Inhalt eines Buches vor, aber ich muss sagen, Ihr Buch ist so vielschichtig und so ungewöhnlich erzählt, dass ich das diesmal nicht so einfach finde. Ich versuche mal ein bisschen und spiele das dann Ihnen zu, glaube ich. Ihr Buch spielt in Zaire, so hieß der Kongo unter Mobutu, und in Angola in einer Mine, und es gibt mehrere Hauptfiguren. Was würden Sie denn, wenn Sie jetzt jemandem Ihr Buch erklären müssten, sagen, was ist der Kern dieses Romans? Wie würden Sie ihn erzählen?
Es geht um die Menschheit. Es geht um die Leute, die an der Peripherie der Gesellschaft leben. Das ist auch einfach meine Leidenschaft. Ich bin oft beschäftigt mit Leuten, die am Rand leben. Das heißt, es geht einfach um das Leben, um die Menschheit, um die Leute, die versuchen, alles möglich einfach umzuleben.
Es geht eben aber auch um die Kolonialisierung. Es sind Straßenkinder, die Sie beschreiben und beobachten. Es geht um diese Leute in der Mine. Also es geht um Rohstoffe. Es geht also auch um Auswirkungen der Kolonialisierung. Wollten Sie da so wie bei einem Vergrößerungsglas auf ein konkretes Problem besonders schauen?
Nein, ich bin in Afrika geboren, aufgewachsen. Ich komme aus einer Minenstadt, Lubumbashi. Also mein ganzes Leben ist einfach mit dieser Geschichte der Kolonialisierung verbunden. Ich bin im Süden geboren. Meine Eltern, meine Familie kommt aus einer anderen Region, sind im Süden in der Kolonialzeit gefahren, um in Minen zu arbeiten. Meine Geschichte ist einfach verbunden mit Geschichte der Kolonialisierung.
Und Sie zeigen aber auch, dass eben Zaire deshalb ja nicht nur für die USA oder auch für Deutschland sehr interessant war, wegen dieser kostbaren Rohstoffe, sondern in Ihrem Roman zanken sich auch die Afrikaner selbst darum. Wie muss man sich das vorstellen? Was hat das ausgelöst?
Für mich ist es immer wichtig, einfach die Geschichte zu erzählen mit meiner Subjektivität als Kongolese. Das heißt, ich erzähle nicht wie ein Historiker, aber mit Augen von Leuten, die im Kongo leben. Das war für mich einfach wichtig, nicht politisch zu erzählen, aber menschlich zu erzählen. Also ich wollte einfach keine Essay schreiben, aber einen Roman mit einer Distanz. Das war wichtig für mich, einfach von tief zu erzählen.
Es gibt ja in Ihrem Roman auch so, sage ich mal, Fantasiewelten oder magische Welten, in die zum Beispiel die Figur Ngungi nachts verschwindet. Ist das so eine Art Pendant zum magischen Realismus Lateinamerikas? Ist das der magische Realismus Afrikas?
Oh nein, ich glaube, Afrika ist eine Geschichte. Es geht nicht um magischen Realismus, aber es geht um diese Realität, die ist in Afrika präsent. Also die Leute leben in zwei Welten, diese europäische oder westliche Welten, aber man glaubt auch an afrikanische Götter, Göttinnen, oder es gibt diese zweite Leben, die sehr präsent in Afrika. Das heißt, wenn ich schreibe, wenn ich mit dieser Realität beschäftige, ist es nicht, weil ich von lateinamerikanischen Autoren, Autorinnen inspiriert, weil in Afrika Leute leben in zwei Welten. Es gibt diese zwei Welten, die sind sehr, sehr präsent. Viele Leute in Afrika sind schon glaublich und manche glauben an Christ, aber manche glauben an andere afrikanische Religionen. Deshalb ist es nicht wirklich verbunden mit magischem Realismus von Lateinamerika. Aber es ist einfacher, ich kann sagen, diese eine afrikanische Realität.
Und es gibt ja auch einzelne Figuren, die auch so irgendwie zwischen real und irreal stehen. Ich fand zum Beispiel eine Figur besonders herausstechend, die Madonna der Minen von Kafunfo. Was ist das für eine Frau?
Ja, also es ist eine wunderbare Frau, die sagt immer, sie ist älter als die Welt. Für mich war es einfach wichtig, diese koloniale Perspektive und postkoloniale europäische Perspektive zu dekolonisieren. Weil heute in Afrika, wir sagen ja, man ist in 2000 geboren oder in 2022 und so weiter. Aber es ist europäische Referenzen. Und die Madonna, sie sagt, ich bin 200 Jahre alt. Die will einfach nicht in diese koloniale Referenz oder postkoloniale Referenz bleiben, leben.
Herr Mujila, man kann über Ihren Roman gar nicht sprechen, ohne über die Sprache zu sprechen. Die ist sehr melodisch, experimentierfreudig. Und ich habe mir mal angehört, wenn Sie lesen, dann tragen Sie das fast wie Gesang vor. Was für eine Rolle spielt denn für Sie die Musik beim Schreiben?
Ich sage oft, ich schreibe wie ein Musiker. Also ich bin ein Komponist. Ich komponiere meinen Text wie ein Musiker. Also meine Bücher sind geschrieben auch, um gehört zu sein. Wenn ich schreibe, ich versuche immer etwas musikalisch auch zu bauen. Ich glaube einfach, dass ich von afrikanischen Kulturen, mündlichen Kulturen inspiriert. Das ist einfach wichtig für mich, einfach eine musikalische Welt zu bauen.
Soll man sich dann vielleicht Ihren Text auch lieber selbst laut zu Hause vorlesen oder funktioniert das dann genauso gut, wie wenn man es leise liest?
Man kann auch leise lesen, aber auch laut. In Afrika, die Musik oder die Geräusche gehören zur Architektur. Überall, es ist oft laut, es gibt Musik, es gibt Kirchen, es gibt Lärme von Autos und so weiter. Die Stadt lebt. Deshalb für mich finde ich immer wichtig, einfach eine musikalische Welt zu bauen, einfach um zu beschreiben die Realität. Ich glaube, die Sprache soll flexibel sein, um einfach alle Realität von Minen, von Rollstuhl, von Gewalt und so weiter zu beschreiben. Jede Sprache ist mit einer Kultur verbunden. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die französische Sprache ist nicht genug, um einfach Afrika zu beschreiben. Deshalb versuche ich, meine eigene Sprache zu bauen. Also ich schreibe Französisch, aber es ist eine künstlerische Sprache, weil ich baue meine eigene französische Sprache.
In Ihrem Buch, da gibt es ein schönes Zitat, da heißt es, das Exil befreit einen vom Ballast der Traditionen und vom engen Korsett der Bindungen. Jetzt sind Sie ja nicht im Exil, aber ich habe mich trotzdem gefragt, ob das auch für Sie zutrifft, ob das Weggehen aus Afrika und an verschiedenen Orten in der Welt zu leben auch für Sie was Befreiendes hatte. Mit der Sprache haben Sie das ja gerade schon so ein bisschen in die Richtung beschrieben.
Ja, ich lebe nicht im Exil. Aber irgendwie, ich lebe einfach in Europa, weil mein Heimatland ein kaputtes Land ist. Das ist ein Grund. Es ist einfach nicht möglich, als Schriftsteller im Kongo zu leben. Es gibt wenig literarische oder kulturelle Infrastruktur und so weiter. Für mich war klar, wenn ich lebe in Lubumbashi, ich werde einfach ein anderes Job machen oder an der Uni unterrichten und so weiter. Es war einfach wichtig für mich, ins Ausland zu gehen, um Schriftsteller zu sein. Das war einfach eine Entscheidung. Ich bin einmal im Jahr im Kongo, aber ich sollte im Ausland sein, um meine Arbeit als Schriftsteller weiter zu fortsetzen. Nicht so auszuleben, also in dieser afrikanischen Perspektive ist eine Tragödie, weil in der afrikanischen Perspektive ist der Mann oder die Frau mit seiner Community, mit der Gesellschaft verbunden. Nicht mit seiner Gesellschaft zu leben, ist ein Drama, ist ein Fluch.
Es gibt ja auch einen Schriftsteller in Ihrem Roman, Franz heißt er, und da heißt es einmal, als Europäer kann er schreiben, worüber er möchte, während für afrikanische Schriftsteller ist es schwierig, unerfreuliche Texte über Afrika zu schreiben, ohne beschuldigt zu werden, das Klischee eines dahinsiechenden Kontinents zu bedienen. Wo sehen Sie sich da? Sind Sie dieser europäische Schriftsteller schon, der da im Roman in Afrika auftaucht?
Dieser Schriftsteller ist einfach wie mein Bruder oder mein Schwiegerbruder. Ich lebe im deutschsprachigen Raum. Ich würde gerne einmal über den Holocaust schreiben, über den Zweiten Weltkrieg schreiben, über jüdische Österreicher schreiben. Die Frage ist, habe ich diese Legitimation, mit europäischer Geschichte zu arbeiten oder beschäftigt zu sein? Das ist auch meine Frage. An Tages würde ich gerne einen Roman schreiben mit Österreicher und Österreicherin als Hauptcharakter. Die Frage ist die Frage der Legitimation.
Bei Ihrem Debütroman Tram 83, da haben wohl einige Verlage, denen Sie das angeboten hatten, verlangt, Sie sollen das umschreiben und es europäischer machen. Aber Sie haben gesagt, das bleibt so afrikanisch. Was haben Sie damit gemeint? Wie erklären Sie das Ihren Studenten? Sie unterrichten ja afrikanische Literatur. Was ist afrikanische Literatur?
Afrikanische Literatur ist eine Weltliteratur. Es ist eine Literatur, die mit afrikanischer Realität verbunden ist, aber auch mit Weltgeschichte. Das ist afrikanische Literatur, tief in afrikanische Geschichte, afrikanische Realität verbunden, aber auch eine offene Literatur. Wissen Sie, wenn Ingo Schulz, wenn ein deutscher oder ein österreichischer Schriftsteller schreibt, er denkt nicht an Afrikaner, er schreibt seinen Roman einfach, Punkt. Deshalb ist es wichtig, wenn ein afrikanischer Schriftsteller schreibt, nicht an europäische Leser oder Leserinnen, an ein europäisches Publikum zu denken. Man soll einfach schreiben mit seiner Zelle, mit seiner Perspektive. Das ist Literatur. Also Literatur soll nicht zensurieren werden. Man soll einfach schreiben. Ich glaube, das ist wichtig. Deshalb für mich, wenn ich schreibe einfacher und mein Roman ist es wie ein Supermarkt. Es gibt viele Themen, es gibt viele Realitäten, viele Perspektiven. Jeder soll einfach kaufen, was ist wichtig für ihn. Das meine ich. Man soll als afrikanischer Schriftsteller schreiben, nicht unbedingt für europäische Leser, weil ich bin Afrikaner, ich schreibe für das europäische Publikum, aber auch für das afrikanische Publikum. Also kurz gesagt, ich schreibe einfach für die Welt. Deshalb, ich versuche nicht selbst zu zensurieren. Ich schreibe einfach, ohne zu denken, an wen ich schreibe.
Fiston Mwanza Mujila, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen, vielen, vielen Dank.
Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist von Katharina Meyer und Lena Müller aus dem Französischen übersetzt worden und erschienen ist das Buch beim Schollnai Verlag. Die Kolumbianerin Lorena Salazar hat mit ihrem Debütroman Der Fluss ist eine Wunde voller Fische einen echten Überraschungserfolg hingelegt. Das Buch ist vor einem Jahr in dem kleinen kolumbianischen Verlag Angosta erschienen und seitdem schon in 9 Sprachen übersetzt worden. In dieser Woche erscheint auch die deutsche Fassung. Publikum und Kritik waren begeistert von dem Buch. Es gab aber auch Kritik. Der Vorwurf war, dass Salazar sich als weiße Frau angemaßt habe, über eine Region zu schreiben, in der die Bevölkerung vorwiegend schwarz ist. Tobias Wenzel hat Der Fluss ist eine Wunde voller Fische gelesen und die Autorin in Kolumbien getroffen.
Leguane beobachten, wie Lorena Salazar durch den botanischen Garten ihrer Geburtsstadt Medellin spaziert und an einem kleinen See innehält.
Esto es otro verde, diferente. Río Trato es más café.
Das Wasser hier hat einen anderen Grünton. Der Rio Atrato ist dagegen eher kaffeebraun.
Die Autorin denkt an den reißendsten Fluss Kolumbiens. Denn in dessen Nähe, im schwülen Departamento del Chocó, hat sie jahrelang gelebt. Chocó und der Rio Atrato sind die heimlichen Hauptfiguren in Salazars Debütroman.
Der Fluss schläft. Wir navigieren auf einem Tiger, der mich jeden Moment vollständig verschlucken kann. Mich und meinen Jungen.
2002 in Chocó. Die weiße Ich-Erzählerin reist mit ihrem schwarzen Adoptivsohn auf dem Atrato zur leiblichen Mutter. Denn die möchte ihren Sohn nach Jahren wiedersehen. Die Flussfahrt ist für die Ich-Erzählerin eine aufwühlende Reise ins Ungewisse. Wird die leibliche Mutter den Sohn zurückverlangen? Die Autorin verbindet hier einfühlsam eine Geschichte über das Muttersein mit dem bewaffneten Konflikt in Kolumbien, nicht zuletzt durch den Fluss. Meine Bitte, das Interview am Ufer des Rio Atrato zu führen, hat Lorena Salazar abgelehnt.
El Rio tiene un significado muy importante para mí.
Der Fluss ist für mich von sehr großer Bedeutung. Ich möchte zu keiner Zeit den Anschein erwecken, dieser Fluss gehöre mir. Am Ufer dieses Flusses über mein Buch zu sprechen, wäre für mich eine Inbesitznahme des Flusses. Und ich habe so viel Respekt vor diesem Fluss, dass ich mich in einigen Momenten frage, wer bin ich denn, dass ich etwas an seinem Ufer mache?
Inklusive in algún momento siento quién soy yo para hacer algo al lado de él.
Ihr Roman hat Begeisterung hervorgerufen, aber auch Kritik. Salazar habe sich als weiße Frau eine Gegend kulturell angeeignet, die von einer schwarzen, oft armen Bevölkerung mehrheitlich geprägt ist. Dabei stammt Salazars Mutter aus Choco und die Tochter hat dort einen Großteil ihrer Kindheit und ihre gesamte Jugend verbracht.
Die Kritik hat mich getroffen, weil ich danach das Gefühl hatte, kein Zuhause mehr zu haben. Wenn man mir sagt, ich dürfe nicht über diese Gegend schreiben, weil ich dort nicht geboren wurde, und wenn das aber für mich der einzige Ort ist, der mir wirklich am Herzen liegt, was soll ich dann machen? Worüber soll ich dann schreiben?
Die Idee zum Roman ist in ihr seit 1999 gereift. Damals ermordeten Paramilitärs Salazars geliebten Onkel, einen Pfarrer, indem sie auf dem Atrato mit einem Schnellboot absichtlich das Boot rammten, in dem er saß. Seine Leiche wurde erst Tage später aus dem Fluss geborgen. Da war Lorena 7.
Cada año que se cumplía el aniversario de la muerte de mi tío.
Immer wenn sich der Tod meines Onkels gejährt hat, bin ich zum Fluss gegangen und habe weinend von ihm Antworten verlangt. Später, als ich verstanden hatte, dass nicht der Fluss die Verantwortung für seinen Tod trägt, habe ich ihn wie einen alten, weisen Mann aufgesucht, der Fragen mit Schweigen beantwortet, aber einem doch viel sagt. Das mache ich noch heute so.
Der Roman mündet in das reale Massaker von Bojaya. Vor 20 Jahren geriet das Dorf zwischen die Fronten von Rebellen und Paramilitärs, die dort um den Zugang zum Atrato-Fluss kämpften. In der Dorfkirche explodierte eine Bombe der Rebellen. 79 Menschen, darunter 45 Kinder, starben sofort. Salazar wurde vorgeworfen, ihr stehe es nicht zu, über das Massaker zu schreiben. Das sieht sie anders. Ja, an einigen Stellen in ihrem Roman könne die unüberlegt häufige Erwähnung der schwarzen Hautfarbe schwarze Menschen verletzen. Aber jeder dürfe über ein Massaker oder eine Gegend schreiben.
Me reconcilié, pero la herida queda. Creo que el título del libro es una profecía autocumplida.
Ich habe mich mit der Kritik versöhnt, aber die Wunde bleibt. Ich glaube, dass der Titel meines Buchs, Der Fluss ist eine Wunde voller Fische, eine selbsterfüllende Prognose ist. Denn die Wunde in mir reißt immer wieder auf. Ein Fluss gehört natürlich niemandem. Aber ich werde wohl nie wieder so über den Rio Atrato schreiben. Allerdings werden das Grün und der Fluss irgendwie immer anwesend sein.
Bleibt zu hoffen, dass Salazar im Bemühen, mit ihren zukünftigen Texten niemandes Gefühle zu verletzen, nicht hinter die herausragende literarische Qualität ihres Debüts zurückfällt.
Tobias Wenzel hat Lorena Salazar in Medellin getroffen und ihr Roman Der Fluss ist eine Wunde voller Fische ist beim Blumenbacher Verlag erschienen. Aus dem Spanischen übersetzt hat den Text Grit Weihrauch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Bizarre Blüten, exzentrische Pilze oder auch Kristalle zeigen, die Natur bringt außergewöhnlich faszinierende und vielfältige Formen hervor. Viele dieser Strukturen und Muster, die treten auch immer wieder auf, manche davon unsichtbar, wie die berühmte DNA-Doppelhelix. Der englische Sachbuchautor Brian Clegg, der begeistert sich für diese Muster und hat ihnen jetzt ein üppig gestaltetes Buch gewidmet. Michael Lange hat nicht nur die Bilder bestaunt, sondern auch die Texte gelesen. Herr Lange, was steckt denn eigentlich hinter diesen schönen Strukturen von Kristallen oder auch von Schneckenhäusern?
Ja, hinter den Strukturen stecken wieder andere Strukturen. Und das ist das Interessante an dem Buch. Und leider hält sich Brian Clegg nicht so lange an den schönen Außenstrukturen auf, wie zum Beispiel in Kristallen oder in natürlichen Formen von Pflanzen, Pilzen oder Tieren, sondern er geht ganz schnell, der fragt, wo kommt das her? Und dann endet er bei anderen Strukturen, die wir nicht sehen. Manchmal sind das auch Strukturen, ja, die wir jetzt gar nicht als solche bezeichnen werden, wie zum Beispiel das Periodensystem der Elemente. Da denken wir uns doch eher was eher Trockenes vor, aber da steckt auch eben ein Strukturaufbau dahinter, der Naturwissenschaftler spontan begeistert. Also sie suchen, warum reagiert dieser Stoff mit einem anderen Stoff und finden dann eine Struktur, die erklärt, wie das alles zusammenhängt. Und das ist so ein, ja, ein naturwissenschaftlicher Heureka-Moment. Und das zeigt er in diesem Buch, wie dieses immer wieder vorgekommen ist, wie diese Entdeckung der anderen Strukturen hinter den offensichtlichen Strukturen dann ja, zur Begeisterung führt.
Und was sind das so für Muster und Strukturen, die da hinter den Oberflächen verborgen sind?
Ja, ich greife mal eine raus, die hatten Sie gerade schon erwähnt, die DNA-Doppelhelix. Die sieht ja auf den ersten Blick auch schön aus, wenn man so die Struktur sieht. Als Laie denkt man, naja, das ist ein ganz nettes Modell, da dreht sich eine Schraube um eine andere. Aber wenn man sich das naturwissenschaftlich betrachtet, dann verrät diese Struktur, wie Leben funktioniert. Und das versucht Brian Clegg in seinem Buch darzustellen. Er sagt also, diese Doppelhelix ist nicht nur irgendeine schöne Form, sondern wenn man überlegt, wie sie funktioniert, dann kann man aus der Struktur die Funktion erfahren. Man erfährt, wie Leben sich selbst kopieren kann, wie Fortpflanzung funktioniert oder wie biologische Information gespeichert wird. Die muss ja von Generation zu Generation weitergetragen werden. Und das Interessante ist, dass das nicht irgendein mathematisches Konzept nur ist, sondern dass sich das in einer Form kristallisiert. Und diese Form verrät das alles. Und das sind eben solche Formen, die man nicht sehen kann. Das geht sogar noch weiter. Er sagt zum Beispiel, man kann aus dem Wetter oder aus dem Klima Sachen lesen, die auf den ersten Blick nicht zu sehen oder zu spüren sind. Erstmal so einfache Dinge wie den Golfstrom oder den Jetstream, aber auch natürlich den Klimawandel. Und insofern vermittelt das Buch über die Formen ja dann doch ein Verständnis von Vorgängen, die wir nicht sehen.
Jetzt wundert man sich ja als Nicht-Naturwissenschaftler manchmal, dass so Mathematiker und Physiker so von der Schönheit ihrer Wissenschaft schwärmen. Kann denn Brian Clegg in diesem Buch jetzt auch Außenseiter wie mich von dieser Schönheit überzeugen?
Ja, da bin ich etwas skeptisch. Also diese Begeisterung ist auch bei ihm spürbar. Und man merkt genau, ihn hat die Begeisterung gepackt. Und ich denke, Menschen, die da einen Sinn für haben, die sich schon mal damit beschäftigt haben, für die ist das nachvollziehbar. Und da kommt noch ein Beispiel und ach, das ist auch schön. Und da geht auch das Bild zusammen mit dem Text. Ach, wunderbar. Aber wer da vorher keinen Sinn für hatte, habe ich die Befürchtung, wird den auch nachher nicht haben. Also ich selbst bin Biologe, ich habe schon ein bisschen Sinn dafür, vielleicht nicht so viel wie ein Physiker oder ein Mathematiker, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist eher im Buch, ja, ich sag mal, für Gläubige, für Leute, die schon wissen, ach, Naturwissenschaft ist toll und die erhalten zusätzliche Anekdoten, nette Erklärungen und die werden da auch mitgehen, weil er wirklich verständlich und gut schreibt. Aber wer die Begeisterung bisher noch nicht gespürt hat, glaube ich, der wird sie am ehesten noch über die Bilder spüren, aber nicht über die Texte, leider.
Also ich als Geisteswissenschaftlerin, ich denke ja zum Beispiel bei Formen und Mustern eher an die Kunst und nicht so an die Naturwissenschaft. Geht da auch drauf ein? Also spielt Kunst und Kultur da auch eine Rolle in dem Buch?
Ja, ich habe während des Lesens viel an Kunst und Kultur gedacht und mich dann gewundert, dass Brian Clegg diesen Weg, diesen Schritt nicht macht. Er bleibt einfach in seiner naturwissenschaftlichen Welt und da verschenkt er auch einiges. Also ich glaube, da wäre die Chance gewesen, Menschen, die über die Kunst, die ja auch sich mit bestimmten Formen, mit Mustern beschäftigt, und da gibt es ja eine Wechselwirkung zwischen dem, was Menschen schaffen an schönen Mustern und dem, was die Natur schafft. Und diese Verbindung herzustellen, ich glaube, da ist mir sozusagen eingefallen, da müsste doch ein Buch drüber geschrieben werden. Die Abbildungen in diesem Buch, die taugen auch dafür. Aber den Schritt macht er leider nicht und ich glaube, da verschenkt er was. Also das Buch lässt sich gut lesen für Leute, die Formen der Natur und auch Naturgesetzmäßigkeiten lieben und kennen. Aber er verschenkt leider die Verbindung zwischen den beiden Welten.
Also eher was für richtige Nerds und nicht so. Und das andere Buch müssen Sie dann noch schreiben, Herr Lange.
Ich glaube, das wird ganz schön schwierig. Und man braucht auf jeden Fall Kenntnis und Gefühl für beide Seiten. Also das Thema, ja, ist toll. Und da ist, glaube ich, noch mehr drin als in diesem Buch von Brian Clegg.
Michael Lange über das neue Buch von Brian Clegg, was die Welt zusammenhält. Muster in der Natur, vom Schneckenhaus bis zur Doppelhelix. Aus dem Englischen übersetzt von Monika Niehaus und Bernd Schuh. Und erschienen ist es im Berner Hauptverlag für 32 Euro. Einige von uns in der Redaktion sind richtige Krimi-Fans und da gibt es ein paar Autoren, bei denen wir uns immer richtig um die neuen Bücher reißen. Und einer davon ist Jan Kostin Wagner. Gerade ist sein neuer Roman Am roten Strand erschienen und der hat uns nicht nur so ins Schwärmen gebracht, sondern richtig ins Diskutieren, denn das Ermittlerteam ist diesmal in einem großen Missbrauchsfall tätig und die Frage, die aufkam, war, kann und soll man das so erzählen, wie Jan Kostin Wagner das macht? Und da sind jetzt zu mir gekommen Kim Kindermann und Kolja Mensing, der auch Juror ist bei der Krimi-Bestenliste. Und Kolja, vielleicht übernehmen Sie das erstmal zu erzählen, worum es eigentlich geht. Das ist ja der zweite Fall dieses Teams.
Ja, gerne. Am Roten Strand erzählt Jan Kostin Wagner diese Vorgeschichte aus Sommer bei Nacht weiter. Der Polizist Ben Neven und sein Kollege Christian Sander sind einem Netz von pädophilen Sexualstraftätern auf der Spur. 24 Kinder sollen über Jahre hinweg vergewaltigt worden sein. Und einer der Tatorte ist ein Campingplatz gewesen. Hier spielt Jan Kostin Wagner natürlich auf den Missbrauchsfall Lüttke in Nordrhein-Westfalen an. Und das ist, wenn man jetzt so will, der Krimi. Aber am Roten Strand erzählt noch eine andere Geschichte. Beide Polizisten sind auf ihre Art sehr abgründig mit diesem Fall persönlich verwickelt. Christian Sander ist in eines der Opfer verliebt, das ist inzwischen eine erwachsene Frau, und Ben Neven, und das ist, wenn man so will, das Skandalon dieses Romans, das ist selbst ein Mann mit pädophilen Neigungen. Er nutzt seine Arbeit als Polizist aus, um an kinderpornografisches Material zu kommen, ganz konkret an pornografische Bilder und Filme, die kleine Jungen zeigen.
Und das ist ja was, was jetzt Kim Kindermann irgendwie ein bisschen schwierig fand. Da haben wir eben angefangen zu diskutieren. Was stört sie daran oder was ist ihnen übel aufgestoßen, Kim?
Ja, mich hat eigentlich ein bisschen... Ich liebe Jan Kostin Wagner und ich liebe ihn dafür, dass er so psychologisieren kann und dass er einen so mitnimmt in dieses Innenleben seiner Protagonisten. Das ist ja das, was absolute Kunst ist bei diesem Autor. Und mich hat jetzt so ein bisschen geärgert, platt gesagt, dass er eigentlich ein Klischee dann doch wieder bedient. Nämlich, der Pädophile kann sich seinem Trieb nicht erwehren. Und das ist egal, was er erfährt. Und hier in diesem Fall als Ermittler erfährt er ja ganz viel, was den Opfern tatsächlich passiert, dass das eben schlimme Taten sind. Und trotzdem schafft er es nicht, sozusagen selbst die Hände wegzulassen. Und das ist wirklich ärgerlich, finde ich, im heutigen Stand der Diskussion, wo man einfach weiß, dass ganz viele pädophile Menschen, also Forschende, gehen davon aus, dass etwa die Hälfte, die so eine Neigung haben, eben keine Übergriffe starten und dass es da eine Differenzierung gibt. Und die hätte ich mir einfach sehr gewünscht.
Und Kolja, Sie sehen das aber anders. Hm. Ich auch, ehrlich gesagt.
Also den Punkt kann ich erstmal sehen. Ich bin auch geneigt, Krimis auf die Themen und auf den Stoff hinzulesen und immer zu gucken, wie nah ist das an der Realität dran oder erfahren wir jetzt was über die Realität. Ich habe dieses Buch von Jan Kostin Wagner allerdings anders gelesen. Ich finde, wenn man durch die Brille des Krimi-Kritikers schaut, dann ist dieser Ben Neven wirklich eine sehr, sehr interessante literarische Figur. Er ist ja nicht so der klassische Fall eines von privaten Problemen geplagten Ermittlers, der durch seine eigenen Krisen jetzt irgendwie hellsichtiger oder sensibler ist als andere, wie zum Beispiel Kimmo Joenta, das ist dieser finnische Polizist, mit dem Jan Kostin Wagner bekannt geworden ist. Und er ist aber auch nicht so der typische Bad Cop, den man so aus US-amerikanischen Krimis oder aus dem französischen Noir kennt, also so ein von Dämonen besessener, getriebener Polizist, der, um das Verbrechen zu bekämpfen, rücksichtslos Selbstverbrechen begeht. Nee, dieser Ben Neven, das ist ja auf den ersten Blick ein guter Polizist und auch ein liebevoller Familienvater. Er hat beunruhigenderweise eine kleine Tochter. Und darin ähnelt er den Tätern, gegen die er in diesem Fall ermittelt, ja sehr. Das sind alles so freundliche Reihenhaus-Familienväter, die nach Feierabend auf den Tennisplatz gehen und denen man ihre Abgründe und das Böse nicht ansieht und nicht anmerkt. Und ich fand das beim Lesen spannend. Das ist so eine Art Metaspannung, nicht? Also man kann eine Figur wie Ben Neven nicht richtig im Raster des Kriminalromans oder in den Konventionen des Kriminalromans verorten. Das heißt, man verliert beim Lesen sozusagen das Sicherheitsnetz, das das Genre eigentlich bietet und das einen eigentlich auffangen soll. Und es gibt darum auf jeden Fall in diesem Roman Momente, in denen man tatsächlich ins Bodenlose stürzt.
Mir erschien das ja auch eher so, als ob das so psychologische Studien sind, die der Jan Kostin Wagner da an diesen Figuren betreibt. Aber Kim, Sie hätten sich das irgendwie anders gewünscht, wie er das macht, oder?
Genau, ich finde es super, so ein Thema in den Krimi zu machen. Und tatsächlich dient Literatur ja auch dazu und auch Kriminalliteratur dazu, Themen aufzureißen, denen man sich nicht gerne zuwendet, also wo man eine innere Distanz hat. Und natürlich ist auch klar, niemand begegnet Pädophilie neutral sachlich. Das ist ja sowieso klar. Und insofern hätte ich mir gewünscht, er wagt das, er nimmt da etwas in die Hand, er macht das wirklich, was Kolja gesagt hat, das finde ich alles richtig. Und trotzdem, wie spannend wäre es gewesen zu sagen, dieser Mann, diese Dämonen, mit denen er kämpft, dieses Schwierige, das beschreiben ja auch die Menschen, die diese sexuelle Präferenz haben, die einfach sagen, wenn sie sich dann mal trauen, endlich darüber zu sprechen, was das für ein großes Problem ist. Und ich finde, er hat da so eine Chance vertan, indem er nämlich hätte, er ist ja verheiratet, er hat diese Tochter, mit der er dann, also um die er sich ja auch sorgt. Und ich finde, das wäre eigentlich schön gewesen, das aufzugreifen. Wie geht die Frau damit um? Warum öffnet er sich nicht der Frau? Und wieso wird ein Thema immer so bedient, dann eben doch so ein bisschen reißerisch dann letztlich, auch trotz aller Psychologisierung, wir reden hier über was Delikates. Und ich finde, das schwingt für mich so ein bisschen da mit, auch wenn ich das Kostin Wagner nicht vorwerfen möchte. Aber es hat sowas, dass ich so gedacht habe beim Lesen, oh nein, warum muss das so sein? Und dann einfach auch die Bilder, die er benutzt, das haben wir ja eben schon so ein bisschen gehabt, dass er sehr andeutungsreich ist, dass er gar nicht ausdifferenziert genau, was da passiert. Also ich erfahre in diesem Krimi nicht, wie schrecklich ist der Missbrauch wirklich. Und das hat dann bei mir irgendwie so gedacht, dass ich dachte, nein, aber klug wäre es gewesen, eben zu sagen, ein Missbrauch ist natürlich mehr, als dass ein Junge, ein Zehnjähriger seinen Oberteil auszieht.
Das kommt ja ein bisschen raus, weil die ehemaligen Opfer ja auch zu Tätern werden in diesem Krimi. Aber trotzdem ist ja die Frage, wie kann man das überhaupt, dieses Thema in Literatur behandeln? Was ist da zumutbar? Wie deutlich kann man da werden, Kolja? Sie lesen ja extrem viele Krimis.
Also ich weiß, dass es im Zusammenhang mit dem Stoff, den er hier bearbeitet, jetzt ein schwieriges Wort ist. Aber mir kommt das tatsächlich innovativ vor, was Jan Kostin Wagner macht. Also dieses Thema sexueller Missbrauch ist meiner Meinung nach im Kriminalroman, so in den Nullerjahren, vor allen Dingen im skandinavischen Kriminalroman, geradezu inflationär eingesetzt worden. Modellbildend ist ganz bestimmt Stieg Larssons Millennium-Trilogie. Komplexer, kann man sich erinnern, komplexer Kriminalfall rund um so eine vermögende Familie, in der sexueller Missbrauch schon mal eine Rolle gespielt hat. Und dann gibt es noch diese Figur Lisbeth Salander, Computer-Nerd, Hackerin, die selbst sexuellen Missbrauch als Kind erlebt hat und sich jetzt rächen will. Es ist insgesamt eine viel größere Geschichte, eine Verschwörung, die nach und nach aufgedeckt wird. Hier wird aber sexueller Missbrauch rein funktional eingesetzt. Das ist wie so ein Brandbeschleuniger, ein dunkles Energiezentrum, so eine Art Urknall, die die Geschichte in Gang setzt und beziehungsweise die Welt schafft, in der die Figuren sich dann bewegen. Und davon gibt es dann wieder so Spielarten, ganz bekannt, weil wahnsinnig erfolgreich ist das schwedische Autoren-Duo Erik Axel Sund mit ihrer Victoria Bergmann-Reihe. Die zeichnen so das Bild einer schwer traumatisierten Gesellschaft, in der sexueller Missbrauch quasi so epidemisch wird. Und da gibt es dann auch so eine Steigerungslogik von Band zu Band. Das wird immer grausamer, immer expliziter, immer düsterer. Missbrauch als Thema wird immer größer und weiter. Ist wie so eine Krankheit, die alle Menschen infiziert. Und die Monster, wie es da dann immer heißt, das sind dann sowohl die Täter, aber auch diesen Opfern haftet sowas Monströses an. Und das finde ich zum Beispiel extrem schwierig, weil das auf so voyeuristische Effekte setzt, auf gewollten Tabubruch, stark Ressentiment behaftet, total unterkomplex, das verlangt gar nichts von mir. Ich weiß ja vorher schon, dass ich sexuellen Missbrauch schlimm finde und das wird mir da quasi nur gespiegelt in diesem Buch. Und das finde ich bei Jan Kostin Wagner jetzt interessanter, weil der doch so eine wirklich aufregende literarische Technik hat, der scheint ja alles in so Überbelichtung darzustellen. Es ist, also das ganze Buch spielt im Sommer, aber alle Bilder sind immer viel zu hell. Die Kontraste verschwinden quasi, weil er überbelichtet und dadurch verschwimmen auch diese Konturen der Gewalt. Also es dreht so eine Art Ästhetisierung von Gewalt ein und dann löst sich das alles auf. Ich finde das extrem spannend, wer das macht.
Genau. Ist es, aber diese Ästhetisierung, die war mir an manchen Stellen eben überzeichnet. Und da war so dieses, dass ich so dachte, nee, da ist irgendwas, da kommt ein Widerstand. Und tatsächlich muss man sagen, es ist Band 2 einer Reihe. Und wir haben ja angefangen mit, dass Andrea gesagt hat, wir reißen uns um die Bücher. Und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich mich um Band 3 reißen würde.
Wird auf jeden Fall spannend. Können wir uns ja dann wieder drüber unterhalten, Kim Kindermann und Kolja Mensing. Vielen Dank. Und der Roman, über den wir jetzt gesprochen haben, ich finde ihn schon lesenswert, gerade weil er so viele Fragen aufwirft. Er heißt Am roten Strand von Jan Kostin Wagner und ist beim Galliani Verlag erschienen. In die geheime Welt der Bestseller nimmt sie heute Abend unser Zeitfragen-Feature mit. Nichts für Schöngeister heißt es und es fragt nach, welche Rolle die Bestsellerlisten für Verlage, Autorenschaft und Kunden spielen und welche Faktoren eigentlich entscheiden, ob ein Titel in die Top 10 kommt.
Bestseller sind, und das nicht nur für einen großen Verlag, sondern für alle Verlage, elementar, weil Verlage ticken alle nur über die sogenannte Mischkalkulation. Das heißt, jeder Titel, der sehr erfolgreich wird, trägt einfach einen Gutteil des restlichen Programms mit. Und das ist schon immer so, würde ich sagen. Und ohne Bestseller kann man sich auch dann auch kein breites Programm erlauben.
Also bei Ratgebern ist es ganz anders, das Bestseller-Geschäft. In manchen Fällen plant man es, in manchen Fällen passiert es einfach.
Nicole Schindler, Vertriebs- und Marketingleiterin beim Stuttgarter Verlag Eugen Ulmer. 2018 erschien hier ein Ratgeber mit dem Titel Regrow Your Veggies, Gemüsereste endlos nachwachsen lassen. Das Buch zum Thema Nachhaltigkeit lag voll im Trend und eroberte die Spiegel-Bestsellerliste.
Also wenn der Titel auf der Bestsellerliste steht, also sobald wir es wissen, bestellen wir natürlich die Aufkleber, wir kleben die Aufkleber überall drauf, wir nutzen natürlich marketingseitig überall dieses Label und freuen uns drüber und dann kriegt natürlich dieser Titel auch nochmal einen extra Schwung. Der ist dann mit Sicherheit auch manchmal mehrere Monate auf dieser Liste, manchmal auch nur 2-3 Monate, manchmal länger, aber man kann natürlich davon nicht ausgehen.
Ein Blick hinter die Kulissen der Verlagswelt, passend zum Auftakt der Buchmesse, die ja eigentlich nicht stattfindet, aber irgendwie doch in alternativen Pop-up-Messen oder bei uns hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur heute Abend im Zeitfragen-Feature ab 19:30 Uhr.